Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutosteinska. Herzlich willkommen am Montag, dem 13. Juli. Polen will in den kommenden Tagen ein Verhandlungsteam für Gespräche mit den USA über eine mögliche dauerhafte Stationierung amerikanischer Truppen bilden. Außerdem richtete die Europäische Weltraumorganisation ESA in Warschau einen neuen Sitz ihres polnischen Zentrums ein. Das gab Ministerpräsident Donald Tusk heute bekannt. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie gleich im heutigen Infoteil. Außerdem erinnern wir an Jan Karski. Heute vor 26 Jahren starb der legendäre Kurier und Emissär des polnischen Untergrundstaates. Während des Zweiten Weltkriegs versuchte er, die Welt über den Holocaust zu informieren. Warum scheiterte seine Mission? Mehr dazu später in der Sendung. Und zum Schluss haben wir noch einen Reisetipp für Sie. Wir nehmen Sie mit in die Masurische Hütte, ein privates ethnografisches Museum im masurischen Dorf Sondre. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde mit dem polnischen Rundfunk. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Adam Deniso.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. EU sucht weiter nach einer Einigung auf neue Russland-Sanktionen. Polen bereitet Verhandlungen über eine dauerhafte US-Militärbasis vor. Und der erste Strom aus dem Offshore-Windpark Baltic Power ist im polnischen Netz angekommen. Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute in Brüssel über das 21. Sanktionspaket gegen Russland. Die Botschafter der Mitgliedstaaten hatten am Sonntag keine Einigung erzielt. Umstritten sind vor allem die Preisobergrenze für russisches Öl und mögliche Einreiseverbote. Für russische Militärangehörige ohne eine neue Vereinbarung könnte die Obergrenze am Mittwoch von 44 auf 58 Dollar pro Barrel steigen. Nach der Demission der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Svyrydenko hat Präsident Volodymyr Zelensky zunächst keinen Nachfolger vorgestellt. Als mögliche Kandidaten werden der Naftogaz-Vorsitzende Serhii Korecki, Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov und Energieminister Denis Schmyhal genannt. Das ukrainische Parlament muss den Rücktritt noch bestätigen, damit wäre zugleich das gesamte Kabinett entlassen. Zelensky kündigt außerdem Veränderungen an der Spitze der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden an. Im polnischen Verteidigungsministerium soll in den kommenden Tagen ein Team für Verhandlungen über eine dauerhafte amerikanische Militärbasis gebildet werden. Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk betonte, die Umsetzung wäre ein mehrjähriger Prozess. Als mögliche Standorte gelten Großpolen und Niederschlesien. Andere Standorte seien jedoch nicht ausgeschlossen. Bei einer dauerhaften Präsenz wären bestimmte US-Einheiten langfristig in Polen stationiert. Am Dienstag beriet die sogenannte Koalition der Willigen in Paris über weitere Unterstützung für die Ukraine. Mit Moldau und Nordmazedonien wächst die Gruppe auf 37 Staaten. Geplant sind Gespräche über die russische Schattenflotte, gemeinsame Übungen und den Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie. Morgen nehmen die Staats- und Regierungschefs an der französischen Nationalfeier teil. Rund 500 Soldaten aus den beteiligten Staaten, darunter aus Polen, sollen die Militärparade eröffnen. Polen wird von Premierminister Donald Tusk vertreten. Erstmals ist in Polen Strom aus einem Offshore-Windpark ins nationale Netz eingespeist worden. Baltic Power entsteht vor der Küste bei Choczewo und Weber. Bisher sind 54 der geplanten 76 Windräder installiert. Die vollständige kommerzielle Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Der Windpark soll künftig Strom für mehr als 1,5 Millionen Haushalte erzeugen. Und der niedrige Wasserstand der Weichsel hat in Warschau historische Fundstücke freigegeben. Entdeckt wurde eine Hacke und eine Axt aus Hirschgeweih. Beide Werkzeuge stammen wahrscheinlich aus der Jungsteinzeit und wurden den Denkmalschutzbehörden übergeben. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks.
Danke, Adam. Zeit für die Presseschau.
Das Wirtschaftsblatt Dzienny Gazeta Prawna berichtet über konkrete Fortschritte bei einem sicherheitspolitischen Kernanliegen Warschaus. Die Vorbereitungen zur Einrichtung einer ständigen Basis amerikanischer Streitkräfte in Polen hätten bereits begonnen, sagt der stellvertretende Verteidigungsminister Paweł Zalewski im Gespräch mit dem Blatt. Standort und endgültige Form stünden zwar noch nicht fest, doch die Gespräche seien über allgemeine Absichtserklärungen hinausgegangen. Für Polen sei dies neben der Zustimmung zum Ausbau des NATO-Pipeline-Netzes eines der wichtigsten Ergebnisse des jüngsten NATO-Gipfels. Eine dauerhafte US-Präsenz wirke abschreckend auf Russland und schütze zugleich amerikanische Investitionen, Verträge und die künftige industrielle Zusammenarbeit zu Zalewski. Konkret werde, wie der Minister erinnert, das während des Kalten Krieges entstandene NATO-Netz von Treibstoffpipelines nach Osten verlängert. Für Polen seien zwei Verbindungen aus Deutschland und aus Tschechien im Gespräch. Eine Leitung solle bis nach Litauen führen. Beteiligt werden sollten die Unternehmen Pern und Orlen. Auch die Vereinbarung mehrerer Staaten über Wartung und Inspektion von PAK-3-Raketen für die Patriot-Systeme werte Zalewski als Durchbruch. Sie bringe Zugang zu Ersatzteilen, Verfahren und bislang streng gehütetem technischen Wissen und sei der erste Schritt zur Produktion. Der Plan füge sich in das Konzept eines amerikanischen Industriehubs in Polen ein. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels sei die Erweiterung der Befugnisse des NATO-Oberbefehlshabers bei der Luftverteidigung. Reaktionen auf Raketenbedrohungen oder Luftraumverletzungen auch durch eindringende russische Flugzeuge sollten künftig automatisch statt nach Abstimmung zwischen den Staaten erfolgen. Die NATO habe Russland zudem als Bedrohung eingestuft, die auch nach einem möglichen Ende des Krieges gegen die Ukraine nicht verschwinden werde. Sein Fazit fasst Zalewski knapp: Einigkeit ist das kostengünstigste Mittel zur Abschreckung Russlands. In einem zweiten Interview für Dziennik Gazeta Prawna ordnet Bartosz Grodecki, Leiter des Büros für nationale Sicherheit, die Gipfelergebnisse ein und dämpft die Erwartung eines amerikanischen Rückzugs. Es gehe weder um einen Abzug der USA aus Europa noch um eine Schwächung ihres NATO-Engagements, betont Grodecki, sondern darum, das Funktionsmodell des Bündnisses an neue Realitäten anzupassen. Das Konzept NATO 3.0 sei als Chance für eine ausgewogenere Verteilung der Verantwortung zu verstehen. Die USA blieben eine militärische Weltmacht, deren Verteidigungshaushalt größer sei als die Etats aller übrigen Bündnisstaaten zusammen. Grodecki äußert sich auch zum jüngsten Gespräch Nawrockis mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Nawrocki habe als Präsident, Historiker und früherer Leiter des Instituts für Nationales Gedenken, IPN, an grundlegende historische Tatsachen erinnert und vor den Folgen eines Versuchs gewarnt, eine Organisation zu glorifizieren, an deren Händen das Blut Zehntausender Polen klebt. Zugleich habe er auf die konsequente Umsetzung der Vereinbarungen zur Exhumierung polnischer Opfer gedrungen. Polen erwarte von Kiew eine partnerschaftliche Behandlung, wisse aber genau, wer der Aggressor sei und unterstütze die Ukraine weiterhin. Nachbarn mit einem gemeinsamen Feind müssten den Dialog aufrechterhalten, so Grodecki. In Bezug auf den geschichtspolitischen Streit zwischen Warschau und Kiew mahnt der Historiker Norman Davis in einem Gespräch mit der Gazeta Wyborcza zu historischer Präzision. Das Massaker in Wolhynien sei ein genozidales Verbrechen gewesen, für das eine bestimmte Gruppierung, die UPA Nord, verantwortlich gewesen sei. Weder Bandera, der 1943 in einem deutschen Konzentrationslager gesessen habe, noch der Hauptstab der UPA hätten den Befehl dazu erteilt. Die Formation als Ganzes habe unter der Parole weder Hitler noch Stalin verschiedene Phasen durchlaufen. Zugleich sei die polnische Debatte einseitig, meint Davis. Man frage zu selten, was die Ukrainer den Polen vorwerfen könnten, etwa den Krieg von 1919 oder die Aktion Weichsel. Das jahrzehntelange sowjetische Verbot, über Wolhynien zu sprechen, habe großen Schaden angerichtet. Der geschlossene, gärende Zorn sei das eigentliche Problem, so der Historiker. Einen Ausweg sieht Davis nur im Dialog und in der Zeit, von der er nicht wisse, ob 100 oder 200 Jahre genügten. Die Aberkennung des Ordens hätte er nicht empfohlen, die Ukrainer würden sie den Polen in Erinnerung behalten. Zugleich wachse die Bedeutung der Ukraine in Europa und nach dem Krieg sollten die Polen beim Wiederaufbau eine führende Rolle spielen. Auf die Schlussfrage, was die Ukrainer tun sollten, um ihr Ansehen bei den Polen zu verbessern, antwortet der Historiker: den Krieg gegen Russland gewinnen.
Die Presseschau zum Nachlesen sowie weitere Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. heute jährt sich zum 26. Mal der Tod von Jan Karski. Durch einen Tunnel des jüdischen Widerstands gelangte er in das Warschauer Ghetto. Dort sah er ausgehungerte Kinder und die sterbende jüdische Bevölkerung auf den Straßen. Im Juli 1943 traf Jan Karski persönlich mit US-Präsident Franklin Roosevelt zusammen und berichtete ihm über die Lage im besetzten Polen und über das, was er mit eigenen Augen gesehen hatte. Er sprach auch mit weiteren amerikanischen Politikern, Vertretern jüdischer Organisationen und katholischen Erzbischöfen, jedoch ohne Erfolg. Seine Mission scheiterte. Die Berichte über die Vernichtung der polnischen Juden stießen vielfach auf Unglauben. Auch Karskis Augenzeugenbericht aus dem Warschauer Ghetto wurde angezweifelt. Sein im Herbst 1944 veröffentlichtes Buch über den polnischen Untergrundstaat wurde in den USA zwar ein Bestseller, doch die Morde in Auschwitz und anderen deutschen Vernichtungslagern gingen noch monatelang weiter. Daniel Kaiser mit einem Porträt.
Er war der Mann, der den Holocaust stoppen wollte. Jan Karski war kein Politiker. Ich berichtete nur, was ich sah, sagte er.
I reported what I saw.
1942 ließ sich Jan Karski in das Warschauer Ghetto und in ein Vernichtungslager einschleusen. Er wollte für den Westen ein glaubwürdiger Augenzeuge sein.
To enter the ghetto was not so difficult.
Es war gar nicht so schwer, ins Ghetto hineinzukommen. Dort sah ich dann schlimme Dinge, nackte Leichen auf den Straßen, nur notdürftig mit Zeitungspapier bedeckt. Ich fragte meinen Begleiter, was das bedeutet, und er sagte mir, die Deutschen zwingen uns, für Beerdigungen zu zahlen, aber wir haben dafür kein Geld.
To pay for burial. There is no money.
Tod, Elend, Krankheit und Verwesung. Die Stunden im Ghetto hat Karski nie mehr vergessen.
So a man standing with blank eyes.
Ich sah da einen Mann mit leeren Augen. Ich fragte, was ist mit dem? Und mein Begleiter flüsterte nur, er stirbt gerade.
The guide whispers, he's just dying, he's just dying.
Karski hört von Deportationen und Massenmorden. Mit eigenen Augen sieht er das Vernichtungslager Belzec. Die Funktionäre der jüdischen Gemeinschaft drängen ihn, der Welt von diesen Verbrechen zu erzählen. Das jüdische Volk in Polen und Europa werde ausgerottet.
Various stages of the conversation. They lost control.
Während unseres Gesprächs verloren sie immer wieder die Kontrolle und brachen zusammen. Ich saß in meinem Stuhl und hörte ihnen nur zu und stellte keine Fragen. Ich hatte verschiedene Botschaften von den Juden erhalten. Sie erkannten, dass die polnische Exilregierung schwach ist. Deshalb drängten sie mich, mit so vielen Führern Kontakt aufzunehmen wie möglich. Sie sagten mir, ich sei schlau und spreche viele Sprachen. Deshalb gaben sie mir die Botschaften mit auf den Weg.
Mit gefälschten Papieren fährt er nach London. Die geheime Parole, ich möchte Tante Sophie besuchen. Karski berichtet, doch seine Gesprächspartner in London glauben ihm oft nicht.
Ich hatte dieses Gefühl.
Ich spürte, dass sie dachten, ich würde übersteigerte antideutsche Propaganda verbreiten.
Exaggerated anti-German propaganda.
All seine Hoffnung setzt Karski auf sein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt. Er berichtet sachlich von den Nazi-Verbrechen in Polen und vom Genozid an den Juden. Die Reaktion des Präsidenten, eine Enttäuschung. Noch Jahrzehnte später hatte Jan Karski das Gespräch ganz genau vor Augen.
Everybody will ask me, what did the president tell you?
Jeder wird mich fragen, was hat der Präsident gesagt, was soll ich denen sagen? Da antwortete er, sagen Sie Ihren Führern, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Und dabei zog er an seiner Zigarette. Die Schuldigen wird man für ihre Verbrechen bestrafen. Gerechtigkeit und Frieden werden sich durchsetzen. Sagen Sie Ihren Landsleuten, dass Sie in diesem Haus einen Freund haben. Das sollen Sie ihnen sagen.
This is what you will tell them.
Und da konnte ich doch nicht fragen, Herr Präsident, ist das alles?
I couldn't tell him, Mr. President, that's all.
Das war alles. Der Westen schwieg. Karski blieb in den USA. Reisen nach Polen waren für ihn zu gefährlich geworden. Die Gestapo hatte ihn enttarnt und nach ihm gefahndet. Er schrieb noch während des Krieges seine Geschichte auf. Die 400.000 Exemplare der ersten Auflage waren schnell vergriffen. Dass er als Held und Hoffnungsträger galt, war ihm immer eher unangenehm.
Das beschämt mich, weil es meine Rolle übertreibt. Ich war gar nicht so wichtig während des Krieges. Ich war nur ein kleiner Mann, ein Tonband, ein Briefkasten.
Karski ist mehr. Glaubwürdig. Vielleicht einer der wichtigsten Augenzeugen der Geschichte. Und eine der zentralen Figuren des polnischen Widerstandes. Karski berichtet vom Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen, von sowjetischer Kriegsgefangenschaft, von ersten Botengängen für den polnischen Untergrund, von Gestapo-Folter, einem Selbstmordversuch und Flucht. Und er beschreibt, wie der polnische Untergrundstaat funktionierte und mit welchen Mitteln man die Deutschen bekämpfte. So ließ der Widerstand Prostituierte mit Geschlechtskrankheiten auf deutsche Soldaten los. Und dann war da noch Jan aus Poznan.
Jans Spezialität war die Verbreitung ansteckender Krankheiten. Er trug immer eine erstaunliche Sammlung aller möglichen tödlichen Erreger bei sich. Dafür benutzte er eine wunderschöne, eigens zu dem Zwecke gefertigte Kiste, die Läuse beherbergte, die Träger von Keimen, Typhusbakterien und anderem waren. Er ging in beliebte Lokale, fing ein Gespräch mit deutschen Soldaten an und trank mit ihnen. Im geeigneten Moment ließ er dann eine Laus mit Typhuserregern in den Kragen seines deutschen Freundes fallen.
Wie funktionierten Presse und Verwaltung im Untergrund? Wie bestraft man Verräter? Karski berichtet auch, wie junge Leute in Geheimschulen unterrichtet wurden. Das Abschlusszeugnis war eine schlichte Visitenkarte mit dem Decknamen des Vorsitzenden der Prüfungskommission. Auf der Rückseite stand:
Danke für den reizenden Besuch am 29. September 1942. Ich war sehr erfreut. Sie haben mir so interessante Dinge erzählt. Bravo!
Leben im Krieg, im Terror, mit Misstrauen und vielen Niederlagen. Karskis Bericht ist ein authentisches, packendes, rührendes, ein wichtiges Buch, das klar macht, warum deutsch-polnische Freundschaft heute keine Selbstverständlichkeit ist. Als Claude Lanzmann Ende der 70er Jahre erfuhr, dass Jan Karski noch lebte, bat er ihn um ein Filminterview. 8 Stunden dauerte es. 40 Minuten davon sind in der Holocaust-Dokumentation Shoah zu sehen. Ein Meilenstein.
Great crimes start with the little things.
Große Verbrechen beginnen im Kleinen. Du magst deinen Nachbarn nicht, weil er schwarz ist oder so. Vermeide, Leute nicht zu mögen. Es gibt nicht so etwas wie gute oder schlechte Völker. Nationalismus, der sich auf ethnische Zugehörigkeit stützt, ist Unsinn.
Nationalism based on ethnicity. It's a nonsense again.
Wir haben es nicht gewusst, hieß es im Westen nach dem Krieg, als die ersten Bilder von den befreiten Vernichtungslagern um die Welt gingen, mit den Gaskammern und Leichenbergen. Sie hätten es wissen können. Das Zeugnis Jan Karskis ist der Beweis. Das Volk Israel ehrte ihn mit dem Titel Gerechter unter den Völkern. Karski starb im Jahr 2000. Er wollte kein Prophet sein, aber er hatte eine Botschaft.
The people, all of us probably, we have infinite power to do good.
Der Mensch hat unendliche Kraft, Gutes zu tun oder Böses. Wir können uns entscheiden, gut oder schlecht zu sein. Gott ermöglicht uns diese Wahl. Und viele wählten das Böse.
Jan Karski gilt bis heute als einer der wichtigsten Zeugen des Holocaust und als Symbol des polnischen Untergrundstaates. Nach diesem Blick in die Geschichte nehmen wir Sie nun mit nach Masuren. Im kleinen masurischen Dorf Sondre befindet sich eine wahre Perle der regionalen Museumslandschaft, das private ethnografische Museum Hatta Masurska. Die Masurische Hütte. Es beherbergt vermutlich eine der umfangreichsten volkskundlichen Sammlungen der Region. Die ältesten Exponate stammen aus dem frühen Mittelalter. Zu sehen sind historische Möbel, Haushaltsgeräte, Trachten, Spielzeug und Bücher. Der Besitzer ist Waldemar Dikti.
Das Museum besteht aus 3 Teilen, also dem Elternhaus von meinem Vater, der Scheune mit Landmaschinen und der ehemaligen Scheune, die umgebaut wurde, weil wir schon einfach keinen Platz für die Sachen hatten. Mein Großvater ist nach dem Krieg wieder nach Hause gekommen, und lebte dort mit seiner Frau, also meiner Großmutter, zwei Töchtern und meinem Vater, der 43 geboren wurde. Naja, und irgendwann später sind die zwei Töchter ausgewandert nach Deutschland. Und mein Vater ist mit den Großeltern da selbst geblieben. Und die wohnten so, naja, so lange, bis die Großeltern dann gestorben sind.
Warum sind sie nicht ausgewandert?
Die wollten nicht, die wollten einfach hier bleiben. Am Anfang war es vielleicht nicht so gut, aber mit der Zeit haben sie sich dran gewöhnt und naja, dann später war schon alles in Ordnung. Naja, wie ich schon sagte, die wohnten hier und irgendwann sind die ja dann gestorben. Erst die Großmutter, zwei Jahre später der Großvater. Ja, in der Zwischenzeit, also wo die noch lebten, ist hier meine Mutter gekommen, weil mein Vater hat dann geheiratet. Naja, und wir wohnten hier so. Mein Vater hat neben dem alten Haus ein neues Haus angefangen zu bauen. Ja, und die, wie ich schon sagte, in der Zwischenzeit sind auch dann die Großeltern gestorben. Erst die Großmutter, zwei Jahre später der Großvater. Und naja, das Haus stand einige Jahre leer und wurde zu einer sogenannten Rumpelkammer. Also wir haben da alles abgestellt, was nicht mehr benutzt wurde. Irgendwann war das neue Haus auch schon fertig. Und oben im ersten Stock hatten wir die ersten vier Zimmer zu vermieten. Hat meine Mutter eingerichtet, weil das war gerade in Polen die Zeit, wo die ersten sogenannten Heimwehtouristen kamen. Also das war wieder möglich.
Welches Jahr war das
ungefähr? Was war das? Anfang der 80er Jahre war das so. Naja, wir haben dann die ersten Zimmer damals vermietet. Und wie die Gäste immer so waren, die haben immer überall reingeguckt, also in die Scheune, in den Stall, zu den Kühen. Weil mein Vater hatte damals noch Landwirtschaft, also 30 Hektar Land, Kühe, Schweine. Naja, und auch in das alte Haus von den Großeltern. Und die sind da reingegangen und haben sich manchmal was ausgesucht, fragten meine Mutter, darf ich das mitnehmen, darf ich das mitnehmen? Meinte die, nimm doch mit, brauche ich sowieso die alten Klamotten nicht mehr. Naja, und so sind viele Sachen aus dem Museum auch das war damals noch kein Museum, aber aus dem Haus verschwunden. Eines Tages ist bei uns eine Versammlung gewesen von den deutschen Landfreien hier aus der Gegend, weil meine Mutter war damals die Vorsitzende vom Kreis Sensburg hier. Die haben das gesehen und da kam die Idee, ein Museum zu errichten. Naja, hat mein Vater gleich groß rumgemeckert, weil der hatte ja seine Kühe und seine Schweine und viel Arbeit auf dem Feld. Und das Haus war auch schon ziemlich kaputt. Der hatte auch richtig keine Lust, das zu renovieren. Naja, dann hat wieder meine Mutter ein halbes Jahr rumgemeckert. Naja, und nach einem Jahr war das Museum auch schon fertig. Am Anfang kamen natürlich nicht sehr viele Besucher, das waren Einzelpersonen. Aber mit der Zeit wurden es immer mehr und mehr. So dass wir, also die Eltern damals, die haben entschlossen, das Museum zu vergrößern. Also unten im Garten haben die eine Scheune aufgebaut. Und in der Scheune kann man jetzt die alten Landmaschinen von meinem Großvater besichtigen. Also die standen einfach hinterm Hühnerstall in Brennnesseln. Die wurden sauber gemacht und da reingestellt. Viele Maschinen haben wir noch vom Onkel Otto, also von meinem Onkel und vom Vater. Und vor 9 Jahren haben wir das letzte Gebäude, was wir auf dem Hof hatten, also die Scheune, auch umgebaut, weil wir schon so viele Sachen im Laufe der Zeit gesammelt haben, dass wir keinen Platz mehr hatten. Also musste die Scheune auch umgebaut werden und jetzt ist in der Scheune auch eine Ausstellung.
Das ist das Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden.
Genau, in dem wir uns jetzt befinden. Naja, und vielleicht zu den Sachen im Museum. Also in dem Elternhaus von meinem Vater ist der größte Teil der Sachen gehört der Familie, also meinen Großeltern. Hier neben uns wohnte, also die Nachbarin von uns, die ist nach dem Krieg auch hier geblieben. Wir haben zu ihr immer Tante Erna gesagt. Tante Erna ist alleine geblieben, weil die ganze Familie ist nach Deutschland rausgefahren. Irgendwann wurde die alt, also meine Eltern haben sie dann gepflegt. Naja, und wo die gestorben sind, die Familie von ihr hat gesagt, wenn wir die ganzen alten Sachen da aus dem Haus wollen, können wir die nehmen und die kann man jetzt im Museum besichtigen. 2 Jahre später ist auch der Onkel Otto gestorben, also der richtige Onkel von meinem Vater, der wohnte ungefähr 2 Kilometer hinterm Dorf. Der hatte so ein ganz kleines Bahnhof. Und er war auch ganz alleine. Und naja, wo er gestorben ist, ist mein Vater der einzige Erbe gewesen. Und wie die Elternleute immer so waren, die haben nie was weggeschmissen. Alles schön auf dem Dachboden versteckt. Naja, und die Sachen kann man jetzt im Museum besichtigen.
Welche Sachen sind das? Bitte nennen Sie ein paar interessante Objekte oder Sachen.
Also im Museum, da ist ja die ganze Küche, die Ausrichtung, das ist alles noch von meiner Oma, da ist alles so geblieben, wie die das verlassen hat. Naja, praktisch die Einrichtung ist da geblieben, die Möbel, die Betten, das alles noch von den Großeltern, nicht?
Und hier oben in diesem Gebäude können wir mal reinschauen.
Ja, gerne.
Also wir gehen mal nach oben. Das sind schon Objekte, die Sie oder Sachen, die Sie jahrelang gesammelt haben.
Ja, ja. Also da hier in dem Gebäude sind Sachen, die Eltern, hauptsächlich die Eltern, über die ganze Jahre gesammelt haben. Also wenn die irgendwas gesehen haben, was wir noch nicht hatten, dann haben die gekauft. Viele Sachen sind sogar aus Deutschland wieder ins Museum gekommen. Also wir haben oft Besucher, die sagen, ah, wir haben noch was Schönes zu Hause, und die meinen, wenn wir sterben, das schmeißen das die Kinder weg. Ja, und also es kommen oft Gäste mehrmals, und die bringen viele Sachen dann vorbei oder schicken das mit der Post. Also meine Mutter sammelt Kaffeekannen. Jeder weiß, wenn der ein Geschenk für meine Mutter machen will, da kommt er mit einer alten Kaffeekanne. Ja. Also im Moment hat sie über 650 oder ich glaube so 650 oder 55 Kaffeekannen. Ja.
Aber nicht nur Kaffeekannen. Hier gibt es sehr viele Sachen, die man früher in der Küche benutzt hatte. Zum Beispiel diese hier.
Ja, also verschiedene Fleischwölfe, Wurstmaschinen, Kochtöpfe, Töpfe, Öfen, hier zum Beispiel ein Kühlschrank, ja, ohne Strom, mit Eis gekühlt. Also sehr viele, viele Sachen hier.
Ja, und wie heißen diese hier?
Also okay. Die gestrickten Sprüche, ja.
Ja, Ordnungssinn bringt stets Gewinn, oder guck nicht ins Töpfchen, liebe Mann, die Küche geht dich gar nichts an. Okay. Feinster Speiseessig. Oder hier ganz viele Puppen. Ja, wo kommen die her?
Also die meisten sind Geschenke auch für meine Mutter, weil meine Mutters Hobby ist ja, sind die Kaffeekannen und die Puppen. Und Puppen werden sehr oft geschickt. Also Gäste sehen die hier dann. Also ein paar Mal im Jahr kommt ein Paket mit Puppen.
Oh, mein Gott. Und hier zum Beispiel eine alte Badewanne.
Ja, eine alte Badewanne. Früher hat man so gebadet. Also einmal in der Woche wurde die Badewanne ins Haus getragen und hat dann die ganze Familie drin gebadet.
Ich möchte Ihnen noch eine Frage zu Ihrer Kindheit stellen. Wie war es? Haben Sie immer Deutsch gesprochen zu Hause mit Ihren Eltern?
Also mit den Eltern vielleicht nicht so ganz. Also am Anfang schon. Kinderzeit habe ich ja sowieso mit den Großeltern verbracht, weil die Eltern hatten damals einen Bauernhof und die hatten ja da viel Arbeit. Und naja, wie das immer so war. Also die Großeltern haben auf die Kinder aufgepasst. Bis zum vierten Lebensjahr konnte ich, so wie mir das gesagt wurde, kein Wort Polnisch. Naja, ich war immer mit den Großeltern, die haben mit mir immer Deutsch gesprochen. Und dann, wo ich zur Schule kam, naja, dann habe ich wieder Deutsch total vergessen. Ich konnte dann überhaupt kein Wort Deutsch. Und wo die Eltern die Zimmer zu vermieten gemacht haben, also kamen die ersten Gäste aus Deutschland und dann kam es wieder zurück. Also dann, das steckte irgendwo drin.
Mit dem Besuch der Masurischen Hütte endet unsere heutige Sendung. Mehr Informationen, weitere Nachrichten und unsere Podcasts finden Sie jederzeit auf auslandsdienst.pl. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.